NDR Info. Echo des Tages.
Willkommen zum Echo des Tages, das sich auch heute wieder schwerpunktmäßig mit den Ereignissen in Griechenland beschäftigt. Wir berichten und kommentieren über die Reaktionen auf die umstrittene Zustimmung des Parlaments in Athen zu einem neuen Sparpaket. Außerdem im Echo des Tages heute Debatte um die Verwendung von Überschüssen bei einigen gesetzlichen Krankenkassen. Der Streit um das Urheberrechtsabkommen ACTA hat Berlin erreicht und nach der Abwahl von Adolf Sauerland als Duisburger Oberbürgermeister. Im Studio Gerd Wolf, Ihnen einen schönen guten Abend. Kurz vor Mitternacht haben 199 der 278 Abgeordneten des griechischen Parlaments für die von Europa zusätzlich geforderten Sparmaßnahmen gestimmt. Unter anderem sollen jetzt die Mindestlöhne im Land gekürzt und langfristig rund 150.000 Staatsangestellte entlassen werden. Daraufhin kam es zu weiteren Protesten und massiven Ausschreitungen, vor allem in Athen. Thomas Bormann berichtet.
Aufräumarbeiten im Zentrum Athens. Mit Hochdruckreinigern werden die Spuren der Verwüstungen beseitigt. Steine, Scherben, Müll, verkohlte Holzteile liegen überall herum. Die Feuerwehr muss immer noch Glutnester löschen. Randalierer hatten gestern Abend mindestens 48 Gebäude in Brand gesteckt. Viele Geschäfte, Banken, Cafés und auch ein Kino brannten aus. Zudem plünderten die Randalierer 150 Geschäfte. Was da passiert in unserem Land ist schlimm. Schlimm und traurig. Was wird bloß noch geschehen? Fragt dieser Restaurantbesitzer. Mehr als 100 Menschen wurden in der vergangenen Nacht verletzt. Ministerpräsident Papadimos verurteilte die Gewalt.
Die Vandalismen, die Wehr und die Katastrophe.
Vandalismus, Gewalt und Zerstörung haben keinen Platz in der Demokratie. Ich appelliere an Sie alle und an alle Bürger, Ruhe zu bewahren. Gleichzeitig versprach Papadimos seinem Volk einen Neuanfang. Er sagte, wir müssen unseren Staat neu gründen. Das in der Nacht beschlossene Sparpaket sei der Anfang dazu. Die Maßnahmen seien schmerzhaft, aber sie müssten jetzt schnell umgesetzt werden, so Papadimos. Dann werde die Wirtschaft Griechenlands bald wieder auf eigenen Füßen stehen können. Das Sparpaket sieht vor, Löhne deutlich zu kürzen und zehntausende Staatsbedienstete zu entlassen. Zwar haben die Abgeordneten heute Nacht das Sparpaket mit einer Zweidrittelmehrheit beschlossen, es ist aber dennoch eine Zerreißprobe für die beiden Regierungsparteien, die Sozialdemokraten und die Konservativen. 43 Abweichler gab es in ihren Reihen, sie hatten gegen das Sparpaket gestimmt und wurden allesamt aus ihren Fraktionen ausgeschlossen, noch in der vergangenen Nacht. Eine von ihnen ist Vassou Papandreou, bis heute Nacht Abgeordnete der sozialdemokratischen PASOK. Nach langer Zeit habe ich endlich wieder nach meinem Gewissen abgestimmt und ich bin mit meinem Gewissen im Reinen. Ich wurde ausgeschlossen aus der PASOK, aber sie können nicht meine Meinung ausschließen. In der 12-stündigen Parlamentsdebatte hatten mehrere Minister gewarnt, wenn das Sparpaket abgelehnt wird, ist Griechenland im März pleite und kann gar keine Löhne oder Gehälter oder Renten mehr auszahlen. Deshalb gäbe es keine Alternative zum Sparpaket. Nachdem es nun beschlossen ist, muss die griechische Regierung nun noch die Verhandlungen über einen Schuldenschnitt mit Banken und privaten Gläubigern zu Ende bringen. Erst dann wird der Weg frei für neue, rettende Hilfskredite.
Die Kanzlerin blieb von den Krawallen in Athen eher unbeeindruckt. Angela Merkels Reaktion heute in Berlin: Die Griechen hätten eine gute Entscheidung getroffen, langfristig gesehen.
Ich glaube, dass das Maßnahmebündel doch auch deutlich macht, es geht hier nicht nur um Sparen, sondern es geht auch um strukturelle Reformen. Dazu kommt, dass die Europäische Union helfen wird dabei, dass die Institutionen besser aufgebaut werden.
Zum Beispiel eine effektive Finanzverwaltung, die sich endlich mal darum kümmert, Steuern in Griechenland wirksam einzutreiben. Vor diesem Hintergrund bekräftigte Merkel:
Eine Veränderung dieses Programms kann und wird es nicht geben.
Dem schloss sich Bundesaußenminister Guido Westerwelle an, wenn auch aus der Ferne. Der FDP-Politiker befindet sich gerade auf Lateinamerika-Reise. Von Brasilien aus wiederholte er im Prinzip das, was am Wochenende schon der Chef der Liberalen Philipp Rösler betont hatte. Die Bundesregierung wolle Griechenland helfen. Das wäre also der Aspekt des Förderns. Das Fordern klingt dann so:
Ausschlaggebend ist am Ende, dass auch mit der Umsetzung der Reformen, mit der Umsetzung der Maßnahmen konkret auch wirklich begonnen worden ist.
Schließlich steht für die schwarz-gelbe Koalition im Mittelpunkt. Das machte wiederum Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble in Berlin klar. Es geht nicht darum, dass Deutschland oder die Europäische Union bzw. der Internationale Währungsfonds Fonds das nächste Hilfspaket an Bedingungen knüpfen, zum Beispiel die Senkung von Mindestlöhnen, um Athen damit zu quälen.
Sondern sie haben eigentlich nur die Absicht, Griechenland zu helfen, auf einen Pfad einer wettbewerbsfähig wachsenden Wirtschaft zu kommen. Deswegen, wenn wir über Mindestlöhne reden, um nun dieses Beispiel zu nehmen, dann ist der Grund, dass Griechenland eben im Wettbewerb zu teuer ist.
In der Opposition werden die Sorgenfalten angesichts der Ausschreitungen in Athen größer. Nach Meinung der Linken führen die jüngsten Beschlüsse dazu, dass der Sozialstaat des Landes endgültig zerstört wird. SPD-Chef Sigmar Gabriel forderte in Berlin, die Troika aus EU, IWF und Europäischer Zentralbank dürfe ihre Bedingungen nicht noch verschärfen.
Ich finde, dass wir jetzt dazu aufgefordert sind, uns auch mal um die zu kümmern, die Geld aus dem Land entfernt haben, Steuerflucht in Europa begangen haben.
Und Gabriel hat weitere Vorschläge. So müsse das Land zum Beispiel seine Rüstungsausgaben senken.
Und was das Land und andere europäische Länder, glaube ich, zuallererst braucht, ist jetzt ein Programm zur Bekämpfung der massiv wachsenden Jugendarbeitslosigkeit.
Auch eine Art Marshallplan brachte Gabriel ins Spiel. Diese Idee betrachtet die Kanzlerin aber eher zurückhaltend. Griechenland stünden aus mehreren EU-Fonds Gelder zur Verfügung. Insofern gäbe es konkrete Hilfen für mehr Wachstum, machte Merkel klar.
Anne Meyer berichtete aus Berlin. Auch in Brüssel war die Reaktion auf die griechischen Beschlüsse der Nacht überwiegend positiv, wie Wolfgang Landmesser zusammenfasst.
Im Statement, das EU-Wirtschaftskommissar Olli Rehn vor der europäischen Presse verlas, schwang auch eine ordentliche Portion Erleichterung mit. Die Abstimmung gestern ist Ausdruck dafür, dass sich Griechenland verpflichtet fühlt, die Negativspirale aus nicht tragfähigen öffentlichen Finanzen und dem Verlust an Wettbewerbsfähigkeit zu durchbrechen. Das jetzt vom griechischen Parlament beschlossene Programm sei Grundlage für ein zweites griechisches Rettungspaket, sagte der finnische Kommissar. Die griechische Regierung müsse jetzt voll hinter den Reformen stehen und dafür sorgen, dass sie auch vollständig umgesetzt würden. Weitere Finanzhilfen für Griechenland seien Ausdruck der europäischen Solidarität. Die EU-Kommission werde außerdem mehr Mitarbeiter ins Land schicken, die bei der Modernisierung der griechischen Verwaltung helfen sollen.
The European Commission remains strongly committed to reinforce the assistance to the Greek administration on the ground.
Die Europartner Griechenlands hatten in der vergangenen Woche nicht nur ein positives Votum des griechischen Parlaments gefordert. Die Regierungsparteien müssten sich außerdem verpflichten, auch nach den für das Frühjahr geplanten Wahlen am Reform- und Sparprogramm festzuhalten. Außerdem müsste die griechische Regierung konkret auflisten, wie sie das Sparvolumen in diesem Jahr erreichen will.
I'm confident that the other conditions.
Ich bin zuversichtlich, dass die anderen Bedingungen bis zum nächsten Treffen der Eurogruppe erfüllt sein werden. Insbesondere die Identifizierung von Sparmaßnahmen in Höhe von 325 Millionen Euro. Die Eurogruppe kann dann das neue Hilfsprogramm verabschieden. Die entsprechenden Rentenkürzungen waren zwischen den Regierungsparteien zuletzt noch umstritten. Die Gruppe der Eurofinanzminister hatte Griechenland ein Ultimatum gestellt. Bis Mittwoch soll die Übergangsregierung in Athen alle Forderungen erfüllt haben. Dann könnte das zweite Rettungspaket beschlossen werden, das bislang 130 Milliarden Euro weitere Finanzhilfen von Euro-Ländern und internationalem Währungsfonds umfasst.
Ausgebrannte Geschäfte, unzufriedene Bürger, verunsicherte Politiker. Griechenland hat einen großen Schritt auf dem Weg zu neuen europäischen Finanzhilfen gemacht. Aber zu welchem Preis? Reinhard Baumgarten kommentiert.
Ein Sieg. Ein Pyrrhus-Sieg. Jetzt beginnt die Zerreißprobe für Griechenland. Die beschlossenen Maßnahmen sind knallhart. Sie stellen die Troika aus EU, EZB und IWF zufrieden. Sie erfüllen eine Bedingung der internationalen Geldgeber. Was in der Nacht beschlossen wurde, ist ein beispielloses Spardiktat. Ohne dieses Spardiktat gäbe es keine Hilfsgelder mehr. Griechenland wäre binnen Monatsfrist bankrott. Nun ist der Staatsbankrott aufgeschoben. Aber ist er auch aufgehoben? Noch lange nicht. Zunächst müssen die privaten Gläubiger noch freiwillig auf die Hälfte dessen verzichten, was sie im Laufe der Jahre Griechenland geliehen haben, also auf mindestens 100 Milliarden Euro. Das dürfte, sollte schon bald unter Dach und Fach sein. Wenn alle Vorbedingungen, die an das Hilfspaket geknüpft sind, erfüllt wurden, fließt neues Geld. Und dann beginnt das hellenische Experiment. Wie kommt eine Volkswirtschaft mit derartigen Lasten zurecht? Mit Massenentlassungen, Lohnsenkungen, Rentenkürzungen in bisher nicht gekanntem Ausmaß. Griechenland taumelt weiter, den Bankrott vor Augen. Die Arbeitslosigkeit hat mit 21% einen Höchststand erreicht. Seit 5 Jahren schrumpft die Wirtschaft, wächst die Armut. Zwei Drittel der Abgeordneten im Athener Parlament haben dem Sparpaket zugestimmt, weil sie keine Alternative zu internationaler Hilfe sehen. Bisher schon erlebten viele Griechen die Rettung ihres Landes als einen Marathonlauf auf einem Bein. Nun muss dieser Einbeinige auch noch zusätzliche Gewichte tragen. Es schmerzt, mit ansehen zu müssen, wie Griechenland aus den Fugen gerät. Und es schmerzt auch, die wohlfeilen Sprüche und populistischen Forderungen profilsuchender Politiker in Deutschland zu hören, die laut verkünden, es reicht, der Grieche muss endlich sparen. Es geht nicht nur ums Sparen, es geht ums Gestalten. Griechenland muss seinen Staat neu gründen. Nicht mehr und nicht weniger verlangt Athens Regierungschef Lukas Papadimos. Einen Vorgeschmack darauf, wie schwierig das unter den gegebenen Umständen wird, haben die Krawalle der vergangenen Nacht geliefert. Griechenland ist noch lange nicht gerettet. Athen braucht nicht nur Geld, sondern echte Freunde, die Hilfe zur Selbsthilfe leisten, um den griechischen Staat durch eine Neugründung retten zu können.
Reinhard Baumgarten kommentierte im Echo des Tages von NDR Info und WDR 5. Obwohl sie ordentliche Beitragsüberschüsse aufgetürmt haben, wollen die deutschen Krankenkassen ihren Mitgliedern kein Geld erstatten. Man setze auf nachhaltiges Wirtschaften, hieß es heute von den Vorständen der großen gesetzlichen Kassen. Angesichts der Überschüsse hatte Bundesgesundheitsminister Bahr die Kassen aufgefordert, ihren Versicherten Geld zurückzugeben. Michael Dräger über eine Diskussion, in der es um Milliarden geht.
Dem Gesundheitsbereich geht es so gut wie schon lange nicht mehr. Die niedrige Arbeitslosigkeit spült Geld in die Kassen. Sparanstrengungen aus der Vergangenheit tun das ihre dazu. Zeit, dass davon etwas an die Mitglieder zurückgeht, findet der Gesundheitsminister. Über seinen Sprecher lässt er erklären, die Kassen sollten prüfen, ob sie Prämien an ihre Versicherten auszahlen können.
Sie wissen, dass die Bundesregierung sich zur Aufgabe gemacht hat, den Wettbewerb zwischen den Kassen zu fördern. Weil wir der Auffassung sind, dass Wettbewerb für die Versicherten und für die Patientinnen und Patienten die besten Ergebnisse bringt. Die Möglichkeit, eine Prämie auszuzahlen, wäre eine Möglichkeit, diesen Wettbewerb zu befördern. Das wäre uns wichtig.
Die gesetzlichen Krankenkassen haben Rücklagen von bis zu 7 Milliarden Euro aufgebaut. Das ist gut und soll im Sinne der Versicherten auch so bleiben, findet Florian Lanz vom Spitzenverband der gesetzlichen Krankenkassen.
Die Krankenkassen bilden Rücklagen, wie es das Gesetz vorsieht. Das ist auch gut und richtig so, denn wir sind der Meinung, wenn es einmal die Möglichkeit gibt, Rücklagen zu bilden, sollte man das tun, denn die Rücklagen von heute verhindern Zusatzbeiträge von morgen.
Etliche große Krankenkassen wie die Barmer GEK und die Techniker-Krankenkasse haben bereits angekündigt, dass sie deshalb keine Prämien auszahlen werden. Andere, wie die DAK Gesundheit, nutzen das Polster erst einmal, um früher erhobene Zusatzbeiträge wieder abzuschaffen.
Wir sind der Meinung, ein Krankenkassenvorstand sollte die nächsten Jahre im Blick behalten. Und wenn er heute schon weiß, dass in den nächsten Jahren die Ausgaben steigen, kann es ein kluger Gedanke sein zu sagen, ich behalte die Rücklagen lieber in der Kasse, damit ich auch nächstes und übernächstes Jahr für meine Versicherten gute Leistungen bieten kann. Andere Vorstände sagen, nein, wir wollen das jetzt ausschütten, lieber jetzt 60 Euro auf die Hand, als vielleicht in den nächsten Jahren bessere Leistungen. Das muss jeder frei entscheiden.
Das Argument vom Blick in die Zukunft kennt auch Gesundheitsminister Bahr. Denn nicht nur die Krankenkassen haben Rücklagen, auch der Gesundheitsfonds ist prall gefüllt. Von ihm erhalten die Krankenkassen Geld für ihre Versicherten, gestaffelt nach Alter und Geschlecht. Doch die Milliardenüberschüsse sollen nicht dazu genutzt werden, den Beitrag von aktuell 15,5% zu senken. Bahrs Begründung bislang: Angesichts der Konjunkturaussichten sei er froh über den kleinen Puffer. Beobachter sehen die Forderung von Bahr deshalb als Schwarze-Peter-Spiel. Der Minister möchte demnach nicht für mögliche Zusatzbeiträge im Wahljahr 2013 verantwortlich sein. Die Kassen sollen das Risiko tragen, dass Bahr zu groß ist. Dabei könnten die Versicherten das Geld gut gebrauchen, sagt SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach und fordert, dass jede Kasse ihren Beitrag selbst festlegen kann.
Insgesamt sind etwa, ich schätze mal, 16 Milliarden Euro in dem System jetzt an Rücklagen. Das ist schon in einer Zeit, wo der Konsum das Geld brauchen könnte, wo wir uns vorbereiten auf eine Wirtschaftskrise. Der Abschwung kann kommen, sind das nennenswerte Beträge.
Doch dazu wird es wohl nicht kommen, denn im Geld zusammenhalten sind sich Krankenkassen und Gesundheitsminister einig.
Viel Verwirrung um ACTA. Es geht um ein internationales Abkommen zur Sicherung von Urheberrechten. Dagegen sind in ganz Europa und auch in Deutschland Menschen auf die Straße gegangen. Und auch im Internet gab es viele Proteste. Daraufhin hat Bundesjustizministerin Sabine Leutheusser-Schnarrenberger, FDP, eine nötige deutsche Unterschrift vorerst gestoppt. Dabei hatte die Bundesregierung das Abkommen eigentlich schon abgesegnet. Die Debatte um ACTA traf das politische Berlin ziemlich unerwartet. Eberhard Nimbach berichtet.
Will die Bundesregierung nun das ACTA-Abkommen oder nicht? Klarstellung heute von Regierungssprecher Steffen Seibert. Es gebe zwar kritische Fragen.
Wir bleiben dabei als Bundesregierung, dass der Schutz des geistigen Eigentums auch im digitalen Raum durchgesetzt werden muss.
Dass Bundesjustizministerin Sabine Leuthäuser-Schnarrenberger FDP zunächst also die Unterschrift unter das Abkommen verweigert, das wollen beim Koalitionspartner Union jetzt nicht alle verstehen. Peter Altmaier, parlamentarischer Geschäftsführer der Unionsfraktion, findet die Absage theatralisch. Und Unionsfraktionsvize Günther Krings spricht von einem Alleingang der liberalen Ministerin. Das riecht nach Koalitionskrach, ausgelöst durch öffentlichen Druck. Die Wut der Internetgemeinde haben in Berlin wohl viele unterschätzt. Das Abkommen wurde nur in einigen Ausschüssen in kleiner Runde nebenbei diskutiert. Jetzt soll es mehr Transparenz geben. Man habe bei den ACTA-Verhandlungen nur am Katzentisch gesessen, betont der Sprecher der Bundesjustizministerin. Man habe dem Abkommen dabei aber trotzdem einige Giftzähne gezogen. Internetsperren als Reaktion auf illegale Downloads zum Beispiel, die stünden längst nicht mehr im Text, auch wenn viele Protestierer das immer noch glauben. Da gäbe es auch viel Hysterie bei der Diskussion im Internet, betonen besonnene Kritiker des Abkommens. Die Linken-Abgeordnete Halina Wawrzyniak hat die Diskussion um das Abkommen von Anfang an verfolgt.
Das Problem bei ACTA ist, dass ACTA einen Zustand festschreibt in einer Zeit, wo eine Debatte darüber stattfindet, wie man das Urheberrecht verändern kann. Und diese Debatte wird erschwert, wenn man mit ACTA etwas zementiert, was im vergangenen Jahrhundert aktuell war.
So könnte in Zukunft zum Beispiel eine Art Kultur-Flatrate erhoben werden. Für 5 bis 10 Euro pro Monat dürften wir alle dann Musik, Filme und Texte herunterladen. Die Künstler bekämen direkt und ohne Umweg über Medienkonzerne und Verwertungsgesellschaften dieses Geld dann jeweils für die Nutzung. So lautet jedenfalls ein Vorschlag. Soweit ist es aber noch lange nicht. Zunächst will sich jetzt das EU-Parlament Ende des Monats kritisch mit ACTA auseinandersetzen. Das hat Parlamentspräsident Martin Schulz angekündigt. Die Abgeordneten könnten zusätzlich noch den Europäischen Gerichtshof befragen. Erst dann würde das Ganze irgendwann im Bundestag landen.
Adolf Sauerland muss gehen. Duisburgs Oberbürgermeister wurde von den Einwohnern seiner Stadt gestern überraschend deutlich abgewählt. Hintergrund ist das Verhalten Sauerlands nach der Love Parade-Katastrophe mit 21 Toten. Doch die Abstimmung und der Streit um die Person Sauerland haben eine tief zerrissene Stadt hinterlassen, in der nun erst einmal ein Nachfolger gefunden werden muss. Doro Blume-Müller fasst den Tag nach der Abstimmung zusammen.
Der umstrittene Oberbürgermeister Adolf Sauerland muss seinen Hut nehmen. Das eindeutige Votum der Duisburger hat nicht nur bei Mitgliedern der Bürgerinitiative vor dem Rathaus für Erleichterung gesorgt. Mehrere Angehörige und Opfer des Unglücks der Love Parade hatten sich an der Unglücksstelle getroffen und dort auf das Ergebnis gewartet.
Ich bin einfach nur überwältigt. Vielen, vielen Dank, Duisburg. Er ist nun mal derjenige, der dafür gerade stehen sollte und hatte es bis jetzt nicht getan. Und deshalb bin ich überaus dankbar für die Leute, die hier wohnen und die wählen gegangen sind.
Überwältigt war auch Werner Hüsken, Gründungsmitglied der Bürgerinitiative Neuanfang für Duisburg. Nach einer Nacht Schlaf und Gelegenheit, das Geschehene zu begreifen, nimmt er die Tatsache, dass viele Menschen abgestimmt haben, als Auftrag für die Zukunft.
Wir werden kritisch begleiten, was weiterhin in Duisburg politisch geschieht. Ich denke, es wird in absehbarer Zeit die Diskussion über den Oberbürgermeisterkandidaten gehen. Wir werden auch unsererseits kritische Fragen stellen, auch an den neuen Bürgermeister, an den Kandidaten. Und ja, wir werden eben die politische Arbeit machen, die man als Bürger machen kann, die Bürger von uns erwarten. Und ja, wir schauen mal, was dort kommt.
Innerhalb der kommenden 6 Monate muss ein neuer Oberbürgermeister gewählt werden. Jetzt beginnt das große Suchen nach dem geeigneten Kandidaten. Werner Hüsken sehe am liebsten ein parteipolitisch unabhängiges Stadtoberhaupt. Jörg Lorenz von der SPD sieht da Schwierigkeiten.
Dazu bedarf es einer Reihe von Fähigkeiten. Sowohl was Verwaltung angeht, als auch was Politik angeht. Jemanden zu finden, der in der Lage ist, auch diesen politischen Teil zu leisten, aber gleichzeitig bisher sozusagen jungfräulich zu sein politisch, das wird, glaube ich, schwer. Wir müssen eine Person finden, die in der Lage ist, das zu tun und eine möglichst breite Akzeptanz findet.
Ob die SPD schon nach ihren ersten Besprechungen heute Morgen eine solche Person gefunden zu haben glaubt, wollten die Beteiligten nicht sagen. Man werde in den kommenden Tagen Gespräche mit allen politischen Lagern führen. Die CDU scheint davon allerdings ausgenommen. Sie hatte sich bis zum Schluss hinter Adolf Sauerland gestellt und ist damit zunächst, so scheint es zumindest, in Bezug auf politische Einflussnahme aus dem Rennen. Und Adolf Sauerland? Er will zunächst keine Interviews mehr geben. Auf seinem Weg ins Rathaus, auf seine Zukunftspläne angesprochen, sagte er aber, es gehe ihm gut, 2 Tage vor dem Rentnerdasein.
In Dresden wurde heute der Bombardierung der Stadt vor 67 Jahren gedacht und an die Opfer von Krieg und Nationalsozialismus erinnert. Bei einer ähnlichen Veranstaltung vor einem Jahr hatte es schwere Ausschreitungen gegeben. Neonazis missbrauchen das Gedenken in Dresden seit Jahren für ihre Aufmärsche. Aus Dresden berichtet Uta Decko-Kindermann.
Unter dem Geläut der Dresdner Kirchenglocken schloss sich 18 Uhr die Menschenkette rings um die Altstadt. Etwa 10.000 Menschen gedenken damit der 25.000 Opfer des Bombardements von Dresden 1945, aber auch der Opfer des Nationalsozialismus. Zuvor gab es verschiedene Mahn- und Erinnerungsaktionen in der Stadt. Am Nachmittag hatten Bürger, Politiker demokratischer Parteien und Diplomaten weiße Rosen auf dem Heidefriedhof niedergelegt, als Zeichen für die Überwindung von Krieg, Rassismus und Gewalt. Demonstranten, die währenddessen mit einem Transparent den Dresdner Gedenkzirkus kritisierten, wurden rasch von der Polizei entfernt. Einige Dutzend Linke wurden von der Polizei nicht auf den Friedhof gelassen. Bei allen Gedenkaktionen wurde immer wieder der Missbrauch dieses Tages durch die Nazis verurteilt. Inzwischen folgen hunderte Demonstranten den Aufrufen der Bündnisse von Nazi-Gegnern und versuchen, Teile der geplanten Aufmarschstrecke der Nazis zu blockieren. Nach Augenzeugenberichten soll die Polizei Pfefferspray eingesetzt haben. Noch sammeln sich die Rechtsextremen. Es werden etwa 2.000 zum Fackelmarsch erwartet.
Es ging in diesem Prozess um den Tod von fast 3.000 Menschen, verursacht durch den krebserregenden Stoff Asbest. Ein früherer Eigentümer und ein ehemaliger Manager einer italienischen Eternitfabrik sind heute in Turin zu hohen Haftstrafen verurteilt worden. Das Verfahren, über das Tillmann Kleinjungen nun berichtet, offenbarte, wie unbedarft über Jahrzehnte mit diesem gefährlichen Stoff umgegangen wurde. Und das wieder besseres Wissen.
Die Urteilsverkündung dauerte länger als 3 Stunden. Und das lag vor allem an den vielen Namen, die der vorsitzende Richter Giuseppe Casalbore vorlesen musste.
Costanzo Mario, Bozzo Maria Teresa, Lazzarin Francesca, congiunta di Brezza Roberto.
Jeder Name steht für ein Todesopfer, dazu seine Angehörigen, die als Nebenkläger in diesem Prozess aufgetreten sind und lange auf diesen Tag gewartet haben. Schon am Morgen bildeten sich lange Schlangen vor dem Gerichtsgebäude in Turin. Mir geht es nicht ums Geld, sondern um Gerechtigkeit für das alles, was wir gesehen und ausgehalten haben, für unsere Toten. Wir haben Kinder in Casale, die sterben, ohne dass sie wissen, wem sie das zu verdanken haben. Casale Monferrato liegt im Piemont, auf halbem Weg zwischen Turin und Mailand. Hier stand die älteste und größte Firma der italienischen Eternit AG. Hier starben bisher fast 2.000 Menschen am Asbest. Giorgio Zampetti von der Umweltschutzorganisation Lega Ambiente. Das Problem in Casale sind nicht nur die Eternitfabrik und die Arbeiter, die darin gearbeitet haben. Jahrelang wurde ihnen säckeweise Asbestpulver geschenkt. So wurde der gefährliche Asbest entsorgt. Die Arbeiter nahmen die Säcke mit nach Hause und so kamen auch die Familienangehörigen in Kontakt. Das Gericht in Turin verurteilte heute den belgischen Unternehmer Jean-Louis de Cartier und den Schweizer Milliardär Stefan Schmidheini zu je 16 Jahren Haft. Die beiden sollen vorsätzlich ein Desaster herbeigeführt haben und absichtlich Sicherheitsmaßnahmen nicht eingehalten haben. De Cartier und Schmidheini kontrollierten seit 1966 bis zu deren Konkurs 1986 die italienische Eternit. Beide waren bei dem Urteilsspruch heute nicht anwesend und werden die Haftstrafe kaum antreten. Dennoch empfindet Nicola Pondrano, ein ehemaliger Eternitarbeiter, Genugtuung. Wie viele Menschen sind gestorben, wie viele Arbeitskollegen, wie viele Freunde, wie viele Einwohner von Casale haben ihr Leben verloren. Das ist ein Urteil, das gerecht ist. 16 Jahre Haft sind eine exemplarische Strafe. Zu der Haftstrafe für die beiden Angeklagten kommen Schadenersatzzahlungen in Millionenhöhe. Allein die Stadt Casale Monferrato hat Anspruch auf 25 Millionen Euro Entschädigung. Dazu kommen individuelle Zahlungen an die einzelnen Kläger in Höhe von 30.000 Euro. In einer ersten Stellungnahme warf ein Sprecher Schmidheinis der italienischen Justiz schwerwiegende Verfahrensmängel vor. Man werde das Urteil in der zweiten Instanz anfechten. Die Schweizer Eternit habe in den 70er und 80er Jahren 60 Millionen Franken in die Arbeitsplatzsicherheit investiert. Man habe nach dem damaligen medizinischen Wissensstand gehandelt, während es von italienischen Behörden keinerlei Regeln für den Umgang mit Asbest gegeben habe. Italien hat die Asbestverarbeitung erst 1992 verboten.
Während die Republikaner in den Vereinigten Staaten ihren Kandidaten suchen, kann der Präsident im Weißen Haus nur abwarten, wer ihn demnächst herausfordern wird. Barack Obama versucht, die Geschäfte derweil unbeeindruckt weiterzuführen. Er stellte seinen Haushalt vor. Angesichts eines gigantischen Schuldenberges keine ganz einfache Aufgabe.
Die Haushaltsvorlage des amerikanischen Präsidenten ist mehr als 2000 Seiten stark und sieht für das nächste Haushaltsjahr Ausgaben in Höhe von 3,8 Billionen Dollar vor. Dies sei angemessen angesichts der gegenwärtigen Wirtschaftslage, so Präsident Obama, der eine Rede vor Studenten des Northern Virginia Community College nutzte, um seinen Haushaltsvorschlag zu rechtfertigen.
At a time when our economy is growing and creating jobs.
In einer Zeit, in der unsere Wirtschaft wieder wächst und wieder Jobs geschaffen werden, müssen wir alles tun, um die Erholung fortzusetzen. Teil unserer Arbeit ist aber auch, das Defizit abzubauen. Und wenn der Kongress unserer Vorlage zustimmt, dann werden wir das Haushaltsdefizit bis 2022 um 4.000 Milliarden Dollar reduzieren. Schon 2018, so steht es in Obamas Haushaltsvorlage, werde die Neuverschuldung im Verhältnis zur Wirtschaftsleistung der USA wieder auf 3% fallen. Im Moment sind es 8,5%. Auch im nächsten Jahr soll dies nicht deutlich anders werden. Schließlich will Obama gerade in diesem Wahljahr auch Akzente setzen und die Kosten Geld. So will er mit einem knapp 500 Milliarden Dollar Programm über die nächsten 10 Jahre die marode amerikanische Infrastruktur sanieren und für neue Jobs will er fast 400 Milliarden Dollar ausgeben. Mehr Geld soll es auch für zusätzliche Lehrer, Feuerwehrleute und Polizisten geben, sowie für die Modernisierung der Schulen und für industrienahe Forschung. Gespart werden soll bei der Krankenversorgung für Alte und Arme und die Ausgaben fürs Militär sollen langsamer wachsen. Auf der anderen Seite will der amerikanische Präsident die Steuern für Reiche erhöhen. Millionäre sollen mindestens 30% Steuern zahlen und nicht wie in vielen Fällen jetzt nur etwa die Hälfte. Und die Steuervergünstigungen für Einkommensbezieher, die mehr als 250.000 Dollar im Jahr nach Hause bringen, sollen gestrichen werden. Damit ist nach den Erfahrungen des letzten Jahres die Schlacht um das Budget nun im Wahljahr eröffnet. Von Obamas Haushaltsvorlage dürfte am Schluss angesichts der Mehrheitsverhältnisse im Repräsentantenhaus kaum mehr als der Rahmen übrig bleiben.
In den Händen der Taliban in Pakistan befinden sich ein deutscher Entwicklungshelfer. So haben es jedenfalls heute die Islamisten bestätigt. Der Mann wird zusammen mit einem italienischen Kollegen seit 3 Wochen vermisst. Kai Küstner berichtet aus Neu-Delhi.
Sie waren nach Pakistan gekommen, um zu helfen und sind seit mehr als 3 Wochen spurlos verschwunden. Nun behaupten die Taliban, die beiden verschleppten Europäer in ihren Händen zu haben. Unsere Brüder im Punjab haben sie ergriffen, sie dann sicher nach Südwaziristan gebracht, von wo sie nach Nordwaziristan transportiert wurden. Mit diesen Worten lässt sich ein Kommandeur der Extremisten zitieren. Das berüchtigte Nordwaziristan, an der Grenze zu Afghanistan gelegen, gilt als Hochburg der Taliban. Dort sollen sich hochrangige Anführer der Extremisten sowie des Terrornetzwerks Al-Qaida versteckt halten. Immer wieder versuchen die USA, die Kommandostrukturen der Islamisten dort mit Drohnenangriffen zu zerschlagen. Der Deutsche und der Italiener waren Ende Januar im Punjab verschleppt worden. Sie kümmerten sich um die Opfer der verheerenden Monsunfluten vom Sommer 2010 und waren, laut pakistanischer Polizei, für die deutsche Welthungerhilfe tätig. Mehrere Bewaffnete waren in das Haus der beiden eingedrungen und hatten die Entwicklungshelfer entführt. Die Provinz Punjab in Pakistan gilt als vergleichsweise sicher. Allerdings hatten die Taliban Experten zufolge auch hier ein immer engmaschigeres Netzwerk aufzubauen vermocht. Im Vergleich zum Nachbarland Afghanistan sind Entführungen von Ausländern in Pakistan eher selten. Allerdings war erst im August ein US-Amerikaner aus der Millionenstadt Lahore verschleppt worden, wozu sich die Terrororganisation Al-Qaida bekannte. Und auch das Schicksal eines Ehepaars aus der Schweiz, entführt im vergangenen Sommer, ist weiter ungewiss. Vor wenigen Wochen war ein Video der beiden verknüpft mit politischen Forderungen aufgetaucht. Laut Taliban soll nun auch bald ein solches Video mit dem entführten Deutschen und dem Italiener veröffentlicht werden.
Das war das Echo des Tages an diesem Montagabend. Sie können die Sendung wie immer nachhören oder aus dem Internet herunterladen, kostenfrei, auf den bekannten Seiten wdr5.de oder ndr.de/info. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Im Studio war Gerd Wolf.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.